SWR 2 aktuell.
Der Brief. SPD-nahe Historiker kritisieren die, Zitat, romantisierende Haltung der Sozialdemokraten in der Russlandpolitik. Diesen sogenannten Brandbrief kommentieren wir. Das Gericht braucht ein festeres gesetzliches Fundament, sagen Experten. In Berlin wird an einem Gesetzesentwurf zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts gearbeitet. Darüber sprechen wir. Und die Kirche ist nicht in der Lage, genügend Menschen zu mobilisieren, selbst in unruhigen Zeiten, in denen der Protest schon auf den Straßen ist. Warum? Der Landesbischof von Baden-Württemberg Gohl im SWR-Tagesgespräch. Das sind unsere Themen bis 6:30. Mein Name ist Katja Burg. Schönen guten Abend. Die Sozialdemokratie und der Frieden, ein Thema, das so alt ist wie die SPD selbst. Und auch deshalb passt es durchaus ins Bild, dass jetzt ausgerechnet Historiker und Historikerinnen rund um Professor Heinrich August Winkler die Stimme erhoben haben. Winkler ist übrigens auch SPD-Mitglied. Es geht um die Ukraine-Politik und um die Frage der Solidarität mit dem völkerrechtswidrig überfallenen Land. Zu wenig davon fände sich in der Politik des Kanzlers, so die Historiker, vor allem bei der Debatte um die Taurus-Marschflugkörper. Hier ein kleines Zitat aus dem Brief.
Wenn Kanzler und Parteispitze rote Linien nicht etwa für Russland, sondern ausschließlich für die deutsche Politik ziehen, schwächen sie die deutsche Sicherheitspolitik nachhaltig und spielen Russland in die Hände.
Es geht den Historikern bei ihrer Kritik aber auch um die Art der Argumentation. Noch ein Zitat, gelesen von einem Kollegen aus dem Berliner Studio.
Die Kommunikation des Kanzlers, der Partei und der Fraktionsspitzen in Fragen von Waffenlieferungen wird in der Öffentlichkeit zu Recht scharf kritisiert. Argumente und Begründungen sind immer wieder willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch.
Auszüge aus einem sogenannten Brandbrief von Geschichtswissenschaftlern, der für Unruhe sorgt bei der SPD. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert findet, das hätte nicht sein müssen. Hier ihr Kommentar.
In der SPD wird schon immer gern und laut diskutiert. Manchmal auch so hart, dass führende Sozialdemokraten das Handtuch werfen. Insofern wird es die SPD jetzt nicht aus der Fassung bringen, dass sich nun auch 5 Historiker an der Debatte beteiligen, ob die SPD gerade zu sehr auf Friedenskurs mit Russland ist. Tatsache ist, der SPD-Kanzler hat eine Menge Geld organisiert, um Waffen und Munition zur Unterstützung der Ukraine zu besorgen. Das ist nicht wirklich russlandfreundlich. Tatsache ist aber auch, er hat bei jeder Lieferung eines neuen Waffentyps lange gezögert. Viel zu lange, finden die Kritiker. Die SPD-Spitze hält dagegen, denn in diesem Punkt hat sie mittlerweile die Bevölkerung hinter sich. In Umfragen stimmt eine Mehrheit dem Kanzlerkurs zu. Deswegen hat sich in der SPD für diese Zögerlichkeit jetzt ein anderer Begriff durchgesetzt. Besonnenheit. Das klingt nicht zu russlandfreundlich, hat aber das Potenzial, die SPD nach vorne zu bringen. Und daran wird die Partei wohl festhalten. Dazu kommt, das Thema Friedenspolitik ist in der SPD-DNA fest verankert. Genau wie der dazugehörige Streit. Die Historiker argumentieren übrigens in ihrem Brief nicht ganz korrekt. Sie werfen der SPD vor, ihre Russlandpolitik und die diesbezüglichen Fehler nicht aufzuarbeiten. Parteichef Klingbeil hat aber das Festhalten am Wandel durch Handel mit Russland wörtlich als Fehler bezeichnet. Und er hat einen neuen Russlandkurs auf dem Parteitag verabschiedet. Seither redet er davon, Sicherheit vor Russland zu organisieren und nicht mehr Sicherheit mit Russland. Diesen neuen Russlandkurs will Klingbeil mit den Historikern nach Ostern nochmal besprechen. Deswegen, die SPD wird sich nicht freuen über diesen Brandbrief, aber sonderlich beeindrucken lassen wird sie sich wahrscheinlich auch nicht. Am meisten wird sich die Parteispitze wohl über Ex-SPD-Kanzler Schröder ärgern und dessen neueste Äußerung. Gerhard Schröder ist nämlich wirklich immer noch ein Russlandfreund und fest davon überzeugt, dass er seinem ganz persönlichen Freund Putin den Krieg ausreden kann. Ich denke mal, dass sich die SPD zumindest in diesem Punkt einig ist. Das wird nicht funktionieren.
Efi Seibert kommentierte. Das Bundesverfassungsgericht ist die höchste richterliche Instanz in Deutschland. Es ist unabhängig und unparteiisch. Soweit so klar. Aber wie gefährdet ist diese Unabhängigkeit? Das ist die Frage, die Juristinnen und Juristen in Deutschland umtreibt. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit wir gesehen haben, was passiert, wenn in Ländern wie Polen oder Ungarn, die sich als Demokratien verstehen, die höchste Gerichtsbarkeit zur Erfüllungsgehilfin der Regierung degradiert wird. Die Väter und Mütter des deutschen Grundgesetzes haben das Verfassungsgericht zwar mit eingepreist in den Gesetzestext, aber das reicht nicht. Das wird jetzt auch von der Politik gesehen und zwar durch die Fraktionen hindurch, zumindest die Fraktionen, die sich sicher auf dem Boden des Grundgesetzes verorten lassen. Darüber spreche ich mit Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Ampelkoalition und Unionsfraktion verhandeln über einen gemeinsamen Gesetzentwurf. Sowas ist ja eher selten. Aber es leuchtet ein. Welche Hürden gibt es da noch zu überwinden?
Also die erste Hürde, die scheint überwunden zu sein, nämlich dass beide Seiten überhaupt der Ansicht sind, dass neue Regeln her müssen fürs Verfassungsgericht, dass die ins Grundgesetz gehören. Da war die Union zwischenzeitlich anderer Meinung, hielt das für nicht nötig, nun anscheinend doch und es kommt überhaupt zu diesen Gesprächen. Die Frage wird nun sein, wie viele Änderungen an den aktuellen Regeln für das Verfassungsgericht die Union bereit ist mitzutragen, wie offen sie sich zeigt für den Gesetzentwurf, das Arbeitspapier aus dem Bundesjustizministerium. Die Punkte, die dort aufgeführt sind, sind Änderungsvorschläge, Ideen, die einigermaßen unstrittig sein dürften, denke ich. Daher stehen sie auch explizit auf dem Papier, nämlich, dass die Richter am Verfassungsgericht nur noch eine Amtszeit bekommen dürfen, 12 Jahre, dann ist Schluss. Die Anzahl der Richter soll festgeschrieben werden im Grundgesetz, dass es also nicht mehr oder nicht weniger sein können und dass Entscheidungen des Gerichts bindend sind, also Gesetzeskraft haben.
Was nicht auf dem Papier steht, Juristinnen und Juristen sagen, dass vor allen Dingen das Wahlverfahren für die Richterinnen und Richter neu geregelt werden müsse, weil eine Eindrittelmehrheit im Bundestag reicht, um die Besetzung eines Richterpostens zu blockieren oder zu verzögern. Ausgerechnet darüber findet sich aber nichts im bisherigen Entwurf. Wird das noch debattiert?
Ja, gerade dieser Punkt war vorab ja als einer der möglichen entscheidenden Faktoren für einen besseren Schutz des Verfassungsgerichts gehandelt worden. Allerdings ist es auch der komplizierteste. Die Idee ist ja die, dass eine Zweidrittelmehrheit nötig sein soll für die Wahl der Richterinnen und Richter, was dann eben auch heißt, hat eine Partei im Bundestag mehr als ein Drittel der Sitze, kann sie das Vorhaben stoppen. Das ist die sogenannte Sperrminorität. Es gibt Ideen, wie man diesen Knackpunkt lösen könnte, die sind aber noch nicht so weit, dass sie in diesem Gesetzesentwurf Platz gefunden hätten. Man wollte da auch von Seiten des Justizministeriums wohl keine Punkte hineinschreiben, die nicht bis zu Ende gedacht worden sind, um der Union auch keine Angriffsfläche zu bieten, diese Ideen dann möglicherweise gleich abzuschmettern.
Wie geht es jetzt also weiter in der Debatte?
Jetzt ist das Arbeitspapier fertig. Nach Ostern wollen sich beide Seiten zusammensetzen und diskutieren. Dass es so weit schon mal kommt, begrüßt Justizminister Buschmann. Er spricht von einer gesamtpolitischen Verantwortung als seriöse Demokraten. Also da steckt auch ein bisschen ein Appell an die Union drin, sorgfältig, lösungsorientiert an die Gespräche zu gehen, als seriöse Demokraten eben. Ziel ist, dass dieses Projekt innerhalb der laufenden Legislaturperiode noch abgeschlossen wird, also innerhalb der nächsten knapp 1,5 Jahre. Und diese Zeit, die wird wahrscheinlich auch nötig sein, denn wir befinden uns in dem ganzen Prozess wirklich in einem sehr frühen Stadium. Da kann noch viel diskutiert, viel gestritten werden von beiden Seiten, von Regierung und Union.
Jetzt aus Ihrer Rolle als politischem Beobachter gesprochen, für wie wichtig halten Sie einen verstärkten Schutz des Bundesverfassungsgerichts?
Also ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt, gerade mit Blick auf die Entwicklungen, die wir in anderen Ländern gesehen haben. Polen ist wohl das prominenteste Beispiel, wo ja eine nationalkonservative Regierung mal eben die zentralen Gerichte quasi ausgeschaltet hat. Sich davor zu schützen mit strengeren Hürden, also der Festschreibung gewisser Regeln ins Grundgesetz, das erscheint mir klug. Man muss natürlich bedenken, wenn es so dann durchgeht und sich in der Praxis zeigen sollte, dass diese Regeln doch nicht so gut sind, doch nicht so praktikabel sind, dann wird es schwierig, diesen Prozess wieder zurückzudrehen. Denn dann sind wieder 2/3 Mehrheiten im Bundestag nötig, um nochmal ranzugehen ans Grundgesetz. Aber auch wenn dieses Risiko mitschwingt, die Stoßrichtung des Projekts dürfte schon die richtige sein.
Oliver Neuroth aus dem SWR Hauptstadtstudio mit seiner Einschätzung zu dem, was mit Blick auf die politische Krisenfestigkeit des Bundesverfassungsgerichts im Moment in Berlin an Gesetzesänderungen debattiert wird. Der Bundesjustizminister von der FDP hat vorgelegt. Ohne die Liberalen geht es in der Ampel nicht, aber mit ihnen manchmal auch nicht. Das betrifft jetzt zum Beispiel die Rentenpolitik. Anfang des Monats waren SPD-Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner von der FDP sich noch einig und haben gemeinsam das Rentenpaket vorgestellt. Jetzt aber schert die FDP wieder aus. Nicht zustimmungsfähig sei es, hat der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag in der FAZ gesagt. Was läuft schief in Ampelland? Hans-Joachim Viehweger hat die Einzelheiten.
Schon bei der Vorstellung des Rentenpakets waren Unterschiede durchaus herauszuhören. Hochzufrieden Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Im Einzelnen stärken wir die gesetzliche Rente, indem wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren.
Zurückhaltender dagegen FDP-Finanzminister Christian Lindner. Für die langfristige Finanzierung der Rente müsse man schon noch mehr tun.
Aber es ist ein guter, wenn ich so sagen darf, sozialliberaler Kompromiss, den wir hier gefunden haben.
Bei Wirtschaftsverbänden und Ökonomen kam der Kompromiss aber überhaupt nicht gut an. Die Politik agiere kurzfristig und drücke sich in der Rentenpolitik vor unbequemen Wahrheiten, beklagte beispielsweise Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
Es werden Versprechungen gemacht, beispielsweise die doppelte Haltelinie, von denen klar ist, dass sie nicht eingehalten werden können. Und es werden Politikmaßnahmen als großer Wurf verkauft, von denen auch klar ist, dass sie das Problem wirklich nur ganz oberflächlich angehen.
Ein Seitenhieb sowohl auf das FDP-Projekt Aktienrente als auch auf die dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus, das sich die SPD auf die Fahnen geschrieben hat. Hier aber setzten die Kritiker aus der FDP an, wie die Rentenpolitikerin Claudia Raffelhüschen.
Ein konstantes Rentenniveau bedeutet, dass die demografischen Lasten ausschließlich von den jungen und den zukünftigen Generationen getragen werden.
So sieht der aktuelle Entwurf der Regierung vor, dass der Rentenbeitrag von heute 18,6% bis auf 22,3% innerhalb von 10 Jahren steigt.
Im Koalitionsvertrag haben wir doch zumindest eine generationengerechte Lösung vereinbart. Und generationengerecht bedeutet für mich, dass über alle Generationen der gleiche Beitragssatz gilt.
Soweit würde FDP-Vize Johannes Vogel nicht gehen. Doch auch er hält das bisher vorgelegte Rentenpaket nicht für ausgewogen. Die innerhalb der Koalition vereinbarte Haltelinie von 48%, mit der das Rentenniveau festgeschrieben wird, will er zwar nicht in Frage stellen. Doch Vogel fügt hinzu:
Im Koalitionsvertrag ist aber auch vereinbart, dass die generationengerecht abgesichert sein soll. Und da, glaube ich, ist in diesem Paket noch nicht genug drin.
Um die geplante Rentenreform ausgewogener zu gestalten, müsse das Paket ergänzt werden. Vogel schlägt eine Ausweitung der Aktienrente vor, könnte sich aber auch Abstriche an der Rente mit 63 vorstellen. Zugleich betont er, sein Vorstoß sei kein Affront gegen die Ampel.
Es gibt jetzt einen Aufschlag von 2 Ministern, den stelle ich auch nicht in Frage, sondern ich stelle in Frage, ob das Paket schon groß genug ist, ob es schon mutig genug ist.
So könne die Kritik aus der FDP jetzt mit in die weiteren politischen Beratungen fließen. Anspruch des Parlaments müsse ja sein, Dinge immer noch besser zu machen. Doch das birgt Streitpotenzial. Bereits die Diskussionen um die Kosten des Sozialstaats im Zusammenhang mit dem Haushalt haben Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem deutlichen Wort in Richtung FDP veranlasst.
Für mich ist eins ganz klar, übrigens eine Vereinbarungsgrundlage der Koalition, dass wir im Bereich des Sozialstaats keine Verschlechterung vorsehen werden.
Und mit dieser Aussage meinte Scholz ausdrücklich auch das von Heil und Lindner vorgelegte Rentenpaket.
Hans-Joachim Viehweger zur Diskussion über die Rentenpläne der Ampel, die eigentlich in trockenen Tüchern waren, jetzt aber doch wieder nicht. Eine Debatte, die heute auch geführt wurde, betrifft die Rentnerinnen und Rentner von morgen, die Kinder. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat nämlich gefordert, die Krankschreibung von Kindern bei leichten Erkrankungen abzuschaffen und die Arztpraxen damit zu entlasten. Vera Wolfskämpf aus dem Hauptstadtstudio erklärt, worauf sich die Forderung bzw. die Kritik der Ärzte genau bezieht.
Die Kinderarztpraxen klagen ja schon seit längerem, dass sie überlastet sind. Nicht nur in der Erkältungszeit, auch sonst ist es ja doch schwierig, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu finden. Und da kommt die Kritik immer wieder, dass die vielen Krankschreibungen eben einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand bedeuten. Wenn Erwachsene krank sind, dann brauchen sie ja erst ab dem 4. Tag einen Attest für die Arbeit. Und wenn sie mit einem kranken Kind zu Hause bleiben müssen, dann ab dem 1. Tag. Und deshalb kommen viele auch mit einer Erkältung, mit kleineren Problemen zum Kinderarzt, obwohl das vielleicht nicht dringend nötig wäre, darum das Wartezimmer zu verstopfen. Die Politik hat deshalb schon ermöglicht, dass die Krankschreibung auch telefonisch geht. Seit letztem Jahr ist das zumindest eine Erleichterung.
Schlösse sich die Frage an, ob man vielleicht ganz auf Krankschreibungen verzichten könnte.
Im Gesetz steht, wer Kinderkrankengeld haben möchte, also einen Teil des Lohns ersetzt, muss eine Krankschreibung vorlegen. Und wer soll das bescheinigen, wenn nicht der Kinderarzt oder die Kinderärztin? Es gab eine Idee, und zwar wollte Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD, dass erst ab dem 4. Tag ein Attest nötig ist, also wenn das Kind länger krank ist. Und er hatte das auch in ein Eckpunktepapier zum Bürokratieabbau geschrieben. Aber die FDP wollte das nicht und hatte da wahrscheinlich eher die Interessen der Arbeitgeber im Blick. Also bleibt es dabei, ab zum Kinderarzt oder erstmal anrufen, aber eine Krankschreibung muss sein.
Und dann gibt es ja noch die Gesundschreibungen, zum Beispiel bei sehr ansteckenden Krankheiten.
Da gibt es eigentlich keine gesetzliche Vorschrift. Es gibt Kindertagesstätten, die verlangen einen Nachweis, dass das Kind wieder gesund ist oft eher bei infektiösen Krankheiten. Das gab es zum Beispiel in Corona-Zeiten, als es darum ging, Ansteckungen zu vermeiden. Das ist aber Sache der Träger des Kindergartens. Und auch wenn Schulen extra Atteste verlangen, weil sie die Eltern im Verdacht haben, eventuell nur die Ferien verlängern zu wollen, klar, das alles bedeutet zusätzlichen Aufwand für die Kinderarztpraxen. Aber da ist eher nicht die Politik gefragt, sondern da müssen vielleicht alle vor Ort schauen, was vernünftig und was wirklich nötig ist.
Vera Wolfskämpf aus Berlin zu einer Diskussion, die die Kinderärzte angestoßen haben. Krankschreibungen belasten die Praxen anscheinend über die Maßen mit Bürokratie. Die Karwoche ist für alle Christen etwas ganz Besonderes. Es geht um Liebe, Frieden, Hoffnung durch die Auferstehung. Das sind die Botschaften der christlichen Kirchen an Ostern. Fast nichts passt besser in diese Zeiten, quasi als Gegenmittel, um die vielen Ängste der Menschen, ihre Verunsicherungen, manchmal auch den Hass zu lindern, dem etwas entgegenzusetzen. Doch erreichen die Kirchen die Leute überhaupt noch mit ihren Friedensbotschaften? Darüber spreche ich mit Ernst Wilhelm Gohl, dem Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden-Württemberg, im SWR-Tagesgespräch. Sind Sie, Herr Gohl, mit den Vorbereitungen für Ihre Osterpredigten schon fertig?
Ja, die habe ich abgeschlossen. Als Bischof braucht man einen längeren Vorlauf, weil die veröffentlicht werden. Und deshalb bin ich in diesem Punkt ganz entspannt und habe alles fertig.
Welche Geschichte, welches Motiv beschäftigt Sie da besonders, beziehungsweise haben Sie da eingewoben?
Also wir haben ja immer Predigttexte, vorgegebene Predigttexte, und dieses Mal ist ein alttestamentlicher Text, Hanna. Und da ist eine Weggeschichte, und einfach wie eine Frau dankbar ist, dass sie in einer Situation, wo sie keine Hoffnung hat, plötzlich die Zusage bekommt, und es baut die Brücke zu den Frauen, die auf dem Weg zum Grab sind, in hoffnungslosen Zeiten dann wirklich eine ganz neue Perspektive aufs neue Leben bekommen.
Gestern habe ich an dieser Stelle mit meinem Kollegen aus der Kirchenredaktion darüber gesprochen, dass die katholische Kirche sich von der AfD abgrenzen will. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, hat diese Abgrenzung heute auch noch mal bekräftigt. Welche Notwendigkeit sehen Sie als Verantwortlicher für Baden-Württemberg?
Also ich habe das auch schon im Vorfeld gesagt, der heutige Zustand der AfD, dass die nicht mehr rechtspopulistisch, sondern rechtsextrem ist, und sie einfach andere Menschen abwertet. Und das widerspricht unserem christlichen Menschenbild zutiefst. Und deshalb habe ich auch gesagt, als Christ und als Christin kann man die AfD nicht wählen.
Kann man nicht wählen, kann man sie auch nicht beschäftigen in der Kirche, denn darum geht es ja im Kern.
Also wer die Meinung von der AfD vertritt, der kann in meinen Augen auch nicht in der Kirche arbeiten, weil das auch unseren Grundüberzeugungen widerspricht. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf, egal woher er stammt. Und deshalb ist Rassismus einfach mit dem christlichen Glauben unvereinbar. Das müssten wir eigentlich aus unserer Geschichte aus den 30er Jahren gelernt haben. Wo wir als Kirchen zu spät reagiert haben, das muss man ganz offen und selbstkritisch sagen, viel zu spät haben wir gesehen, wohin das geht. Und deshalb ist es gut, dass man frühzeitig solche Entwicklungen kritisch anschaut und dazu klar Position bezieht.
Wo wir bei der Kritik sind, Herr Gohl, lassen Sie uns über die Sichtbarkeit der Kirche außerhalb der Gottesdienste reden. Rund um die Feiertage werden tausende Menschen auf die Straßen gehen, um gegen Krieg, Hass, gegen eben auch Rechtsextremismus und Demagogie zu protestieren. Die Ostermarschbewegung erlebt wieder eine Renaissance. Die Menschen sind offenbar motiviert, sich für ihre Ideale und Hoffnungen einzusetzen. Warum halten sich die Kirchen, auch die evangelische, bei dieser Form der Solidaritätsbekundung so zurück?
Also ich sehe, dass man, also gerade in der Ukraine gab es und gibt es eine ganz große Form der Solidarität. Also als es angefangen hat, hat es sofort Friedensgebete gegeben, aber nicht nur Friedensgebete, sondern haben sich Gemeinden überlegt, wie können wir konkrete Hilfe leisten, haben Wohnraum zur Verfügung gestellt. Oder auch bis heute gibt es Gemeinden, die organisieren Hilfstransporte und versuchen auch kirchliche Kontakte. Also ich kenne von einem Projekt, da fährt ein Diakon an die Grenze zur Ukraine, dann übernimmt ein ukrainischer Pfarrer den Lastwagen und fährt wirklich vor bis in die Kriegsgebiete und versorgt da die Menschen. Da geschieht ganz viel, also ist wirksam, auch wenn man es nicht im Großen immer im Blick hat. Also von daher finde ich schon, dass sich da sehr viele Menschen engagieren.
Das ist die kirchliche Caritas, diese Seite. Wie sieht es aber mit Protest auf der Straße aus? Haben Sie Angst oder ist die Kirche zurückhaltend, weil sie sich nicht vor den, ich sag mal, Karren von Veranstaltern spannen lassen will, deren Motive vielleicht undurchsichtig sind?
Das ist natürlich immer die Gefahr, dass man von Karren gespannt wird, wo man nicht weiß, aber Es gibt auch Aktivitäten, wo die Kirchen sehr wohl aktiv sind. Gerade bei den Bündnissen für Vielfalt und Demokratie ist die Kirche mit vielen anderen gesellschaftlichen Playern am Start und veranstaltet da auch wirklich auch große Veranstaltungen, wo dann auch kirchliche Repräsentantinnen und Repräsentanten reden. Also da zeigt man deutlich Flagge.
Seit Jahren laufen den Kirchen die Mitglieder weg. Die Gründe sind vielfältig und bekannt. Viele Kritiker sagen ja, dass die Kirchen dringend den Solidaritätsgedanken in der Gesellschaft stärken müssten, dass sie eben gegen Angst, Vereinsamung, Vereinzelung kämpfen müssten. Macht die evangelische Kirche diesbezüglich genug?
Also wahrscheinlich macht man niemals genug, aber wir machen viel, also gegen die Vereinsamung. Wenn ich nur dran denke, die vielen Angebote, die es jetzt auch in vielen Vorortgemeinden gibt mit Vesperkirchen, die da waren, wo man vereinsamte Menschen konkrete Angebote, nicht nur in Stuttgart, sondern wirklich auch in Dörfern, wo das Kirchengemeinden entdecken, dann gibt es sehr viel Besuchsdienste. Ich habe gehört von einem Arzt, der sagt, die Kirche sind auch die Einzige, die ins Haus gehen und noch Menschen besuchen, die allein sind. Also auch hier geschieht ganz viel, aber eben im Verborgenen. Und wir müssen vielleicht da wieder stärker in die Öffentlichkeit gehen. Die Telefonseelsorge ist ein gutes Beispiel, auch ein ökumenisches Projekt, wo man wirklich ansprechbar ist für Menschen in Krisen und sich da auch verändert. Heute ist weniger das Telefon, sondern die sind über Chat-Seelsorge aktiv. Also wir sind da wirklich breit aufgestellt, gerade in der Seelsorge und in der Diakonie. Und wir müssen aber schauen, wie kriegen wir das stärker noch ins Bewusstsein. Vielleicht müssen wir da ein bisschen unsere protestantische Bescheidenheit zurücklegen. Und in Facebook und Instagram sind die Kirchen inzwischen auch gut unterwegs. Aber wie gesagt, Luft gibt es immer nach oben.
Ernst Wilhelm Gohl, der Landesbischof von Baden-Württemberg im SWR-Tagesgespräch. Die evangelische Kirche sagt, er könnte lauter sein mit ihrer Botschaft. Ein wenig Selbstkritik kurz vor Ostern. Wir haben das Gespräch heute Mittag aufgezeichnet. 18 Uhr und 26 Minuten. Kein Bus, keine Bahn. Wer in Baden-Württemberg auf dem Land wohnt, der kennt das Problem. Und dass so wenig fährt, liegt auch daran, dass es zu wenig Personal gibt, natürlich. Allein bei den Bus- und Bahnfahrerstellen sei ein Fünftel nicht besetzt, heißt es vom Landesverband Deutscher Verkehrsunternehmen. Deshalb legt das Land jetzt eine Kampagne gegen den Personalmangel auf. Das Verkehrsministerium will gezielt auch Umsteiger ansprechen. Knut Bauer aus der Landesredaktion in Stuttgart.
Scheiß auf Prinzessin, ich werd Lokführerin. Mit neuen Werbesprüchen sollen auch Mädchen für den Beruf gewonnen werden, sagt Baden-Württembergs grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Mit drastischer Sprache, also wirklich auch auffällig sein, weil ich glaube, wenn man nur brav daherkommt, wird es nicht klappen.
Die von Herrmann angestrebte Mobilitätswende droht allein schon daran zu scheitern, dass es zu wenige Menschen gibt, die zusätzliche Busse und Bahnen bewegen können. Ein Fünftel aller Stellen bei den Verkehrsbetrieben sind nicht besetzt. Und das Interesse an der Ausbildung ist gering. 5 Azubis könnte Erhard Kiesel einstellen. Tatsächlich hat der Geschäftsführer des Busunternehmens Schliens derzeit nur einen. Hauptursache dafür ist aus seiner Sicht das schlechte Image des Bus- oder Bahnfahrerberufs.
Wir haben natürlich die 7-Tage-Woche. Wir befördern Menschen jeden Wochentag. Und natürlich von morgens früh bis abends spät haben einen Schichteinsatz. Und der andere Punkt ist auch einfach das Image.
Die Personalsituation könnte sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen. Bis 2030 wird in den Verkehrsbetrieben fast die Hälfte der Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.
Da brauchen wir Nachfolger und dann soll natürlich auch der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden.
Um den Bedarf auch nur annähernd zu decken, will das neue Bündnis nach den Worten von Verkehrsminister Winfried Herrmann den Beruf ins Rampenlicht rücken.
Wir setzen auf junge Menschen, die in der Berufswahlsituation sind, dafür werben wir. Aber wir setzen auch auf solche, die sagen, ich möchte gern was anders machen.
Der Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmer fordert zudem eine Vereinfachung des Busführerscheins. Franz Schweitzer verweist auf das Positivbeispiel Vorarlberg in Österreich.
Dort sind weitaus mehr Frauen als Busfahrerinnen tätig als in Baden-Württemberg. Möglich macht das unter anderem ein deutlich günstigerer und schneller zu erwerbender Busführerschein.
Mehr Frauen am Steuer von Bussen und Bahnen und deutlich mehr Auszubildende für die Jobs im öffentlichen Verkehr. Dafür wollen die Gewerkschaften im neuen Fachkräftebündnis kämpfen. Die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Marin Diebel-Ebers.
Fast 200.000 Menschen in Baden-Württemberg sind ohne Ausbildung. Jeder Siebte zwischen 25 und 34. Das ist ein unglaubliches Potenzial. Und diese Menschen müssen wir eine Perspektive in der Zukunftsbranche öffentlicher Verkehr geben.
Jan Feigl hat sich dafür bereits entschieden. Der 17-Jährige macht eine 3-jährige Ausbildung bei einem Omnibusunternehmen. Was ihn dazu bewogen hat?
Einfach, dass man mit dem Bus überall durchkommt, wo ich auch mit dem Auto durchkomme. Das fasziniert mich und vor allem so viele Fahrgäste zu bewegen.
Ein junger Mann, der Busfahrer werden will, in einem Beitrag von Knut Bauer über ein neues Bündnis für den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg.